Jean-Jacques. Eigentlich sollte es ein gemütlicher Sonntag daheim bei der Familie werden, ein schönes, harmonisches Beisammensein, bevor er sich für einige Wochen nach Eltville begibt. Die Weinlese steht an. Das bedeutet jede Menge Arbeit. Da bleibt keine Zeit, zwischendrin nach Wiesbaden zu fahren. Gerade will er hinunter in den Gastraum gehen, wo er immer noch einen Kaffee trinkt, bevor er von den Schwiegereltern Abschied nimmt und seiner Hilde noch ein Küsschen aufdrückt. Da hört er die Stimme seiner Liebsten im Treppenhaus. Nanu, er hat gedacht, sie ist schon im Café und bedient ihre Gäste. Nein, sie steht im ersten Stock auf dem Treppenabsatz vor der Wohnung der Eltern und redet mit zwei Männern. Der eine ist dieser Hänfling Ritchie, der große Konditormeister, der seine Torten liebevoll mit Sahnekringeln verziert. Der andere ist eher kräftig gebaut, hat einen runden Kopf mit Mittelglatze und einen sichtbaren Bauchansatz. Zwischen den beiden steht ein Koffer aus brauner Pappe. »Es wäre nur für ein paar Tage, Frau Koch«, sagt Ritchie und lässt seine blauen Glubschaugen heraushängen, »weil der Otto doch nicht weiß, wo er unterkommen kann.« Will der Kugelkopf etwa oben bei Ritchie und seiner Schwester einziehen? Noch so ein Schmarotzer? Hilde schaut unschlüssig auf den Koffer, dann wieder zu diesem Otto und schließlich zu Ritchie. Für ein paar Tage, meinetwegen, sagt sie unzufrieden. Aber dann müssen Sie sich schon etwas Eigenes mieten, sonst bekomme ich Ärger mit der Stadt. Wenn dieser Otto erst einmal da oben eingezogen ist. Na, Mahlzeit, den wieder loszuwerden, wird sicher nicht leicht sein. Ich danke Ihnen tausendmal, liebe Frau Koch, säuselt jetzt der fade Tortenschieber. Sie haben uns aus einer großen Verlegenheit geholfen. Otto wird sich natürlich erkenntlich zeigen, das versteht sich. Keine Frage, fällt ihm Otto ins Wort. Ich stehe für jegliche Arbeiten und Hilfsdienste zur Verfügung. Hof kehren, Böden wischen, Nägel in die Wand schlagen oder Geschirr abwaschen. Geht alles. Nicht verzagen, Otto fragen. Wo immer Sie mich hinstellen, da stehe ich meinen Mann. Das ist nett, dass Sie das anbieten, hört er seine Hilde höflich erwidern. Ich werde gern darauf zurückkommen. Ich bitte darum, tönt Otto durchs Treppenhaus. Dann steigen die Herren nach oben und sind leicht irritiert, als sie ihn im zweiten Stockwerk vor seiner Wohnung stehen sehen. Bonjour, Messieurs, grüßt er und grinst sie an. Wie ich sehe, wird das Haus voll. Ritchie ist es sichtlich unangenehm, dass er das Gespräch mitgehört hat. Er bekommt knallrote Ohren. Sein Kumpel Otto ist von anderer Sorte. Er stellt den Koffer ab und reicht Jean-Jacques frohgemut die Hand. Schönen guten Tag auch, Otto Kupke mein Name. Bin gerade aus Berlin gekommen und will mich neu orientieren. Taugt ja nichts da drüben, eingemauert. Jean-Jacques erwidert den festen Händedruck. Nom de chien, der Bursche hat Kraft in den Fingern. Er muss sich anstrengen, um mitzuhalten. Bonne chance, sagt er. Gutes Gelingen. Dann wendet er sich ab und steigt ins Café hinunter. Er geht in die Küche, wo seine Hilde gerade verschwunden ist. Au revoir, ma petite Colombe, sagt er theatralisch und umschlingt sie. Ich verlasse dich. Aber du hast ja jetzt einen kräftigen Mann im Haus, der für alle Arbeiten zu gebrauchen ist. Ach, du hast gelauscht? Par accident. Ich wollte gerade hinuntergehen. So, so. Pass auf dich auf, Mon Cherie. Der Kerl gefällt mir nicht. Mir auch nicht, gibt sie zu. Aber vielleicht kann er dir bei der Weinlese helfen. Non, merci, knurrt Jean-Jacques. Das hatte ich ganz vergessen, kommt sie damit heraus. Simone hat vorgestern angerufen. Simone? Ruft er erfreut aus. Und das sagst du mir erst jetzt? Sie hat ihre Scheidung endlich durch und fragt, ob sie für ein paar Wochen im Café mithelfen darf. Im Café? Mais non, bei der Weinlese kann sie helfen. Sie hat aber ausdrücklich gesagt, dass sie im Café arbeiten möchte, beharrt Hilde. Das wäre gerade jetzt sehr praktisch, weil sie Ritchie in der Küche helfen könnte, verstehst du? Bon, je comprends, knurrt er. Wenn Simone Ritchie hilft, kann sich dieser Otto nicht einschleichen. Du bist klug, mein Schatz, lächelt sie. Genau das ist mein Plan. Nichts dagegen zu sagen, muss er zugeben. Gleich darauf sitzt er in der Goelette, den Rucksack neben sich, und kämpft wie immer mit dem Anlasser. Er nimmt in Schierstein lieber die Bundesstraße, weil auf der Uferstraße am Rhein vermutlich zu viele Sonntagsausflüge unterwegs sind, rattert vor sich hin und die Gedanken in seinem Kopf schwirren durcheinander. Simon kommt nach Wiesbaden. Sie ist eine entfernte Verwandte, hat ihm einmal vor Jahren, als der Streit mit seinem Bruder Pirou eskaliert ist, buchstäblich das Leben gerettet. Vor 2 Jahren ist sie bei ihnen zu Besuch gewesen, auf der Flucht vor einer ziemlich fürchterlichen Ehe, die sie inzwischen glücklich hinter sich gelassen hat. Ob sie vielleicht in Deutschland bleiben will? Im Ort sieht er gleich, dass er nicht der Einzige ist, der mit der Lese anfangen will. Überall in der Nachbarschaft werden Wagen mit Kisten, Körben und Werkzeug beladen. Einige fahren das Zeug schon hinauf in die Weinberge, andere lassen es im Hof stehen. Es zieht ihn noch einmal hinaus in seinen Weinberg. Er könnte einen Spaziergang hinüber machen, noch einmal nach den Trauben sehen, die Süße schmecken, die sie in diesem Sommer eingefangen haben. Er geht an seinen Weinstöcken entlang, untersucht die Reben, zupft hie und da eine faule Traube heraus, entfernt Blattwerk und ist sehr zufrieden. Dann entdeckt er, dass an einer Stelle ein Schaden entstanden ist. Irgendein Tier muss durch die Rebstöcke geschlüpft sein, hat sich in die Drähte verwickelt und 2 Pfosten umgerissen. Merd! Er macht sich an den Pfosten zu schaffen. Die abgeknickten Ranken des Weinstocks hängen voller Trauben. Einige sind zerquetscht worden und verloren. Er stellt den ersten Pfosten gerade, schiebt Erde mit dem Fuß nach und tritt sie fest. Danach macht er sich an den zweiten, versucht ihn tiefer in den Boden zu stoßen, damit er wieder Halt bekommt, bückt sich nach einem Stein, den er als Stütze benutzen könnte, und als er sich wieder aufrichten will, fährt ihm ein höllischer Schmerz in den Rücken. Nom de tonnerre! Es wird ihm ganz taumelig. Er muss sich hinknien, stöhnt vor sich hin und hält beide Hände auf den Rücken. Lendenwirbel! Ein Hexenschuss! Den hat er schon 2-mal gehabt, aber noch nie war es so schlimm. Er macht einen vorsichtigen Versuch, die Beine zu bewegen. Gleich fährt es ihm wieder in den Rücken, dass er alle Sterne sieht. Er versucht es noch einmal, schiebt ganz sacht ein Knie vor, versucht den Rücken dabei nicht zu belasten. Es tut elendig weh, aber es geht. Am Ende des Rebengangs spürt er auf einmal seine Beine nicht mehr. Er lässt sich auf den Bauch fallen, dreht sich ächzend auf den Rücken, versucht sich aufzusetzen. Der Schmerz ist so boshaft, dass es ihm die Tränen in die Augen treibt. Etwas ausruhen, denkt er, dann geht's wieder. Erschöpft schließt er die Augen. Einen Moment ausruhen, Pause machen. Dann will er es noch einmal versuchen. Nur einen Augenblick still liegen.